ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karwig, Leon Groß, Viviane Koppelmann und Nicole Abraham. Ich freue mich auf diese kunterbunte Sendung. Wir beginnen mit dem Hörbuch »Die Liebe sucht ein Zimmer« von David Safir, das im Warschauer Ghetto spielt. Es gibt Neues aus der Reihe »Große Werke, große Stimmen« des Verlags DAV, die Lesung von Klaus Manns Roman »Symphonie Pathétique«. Das Hörbuch hat es auf den dritten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste vom Juni geschafft. In »Vergiss mich« von Alex Schulmann geht es dann um eine schwierige Mutter-Sohn-Konstellation und dem Wunsch nach Versöhnung. Und in unserer Rubrik »In eigener Sache« widmen wir uns Grimms Märchen, die überraschend neu erzählt werden, auch wenn der Anfang noch fast so klingt, wie man sie kennt.
Es war einmal ein Hexenmeister. Der nahm die Gestalt eines armen Mannes an, ging vor die Häuser und bettelte und fing die schönen Mädchen. Kein Mensch wusste, wo er sie hinbrachte, denn sie kamen nie wieder zum Vorschein.
Und falls Sie die Hörbuchzeit noch einmal nachhören möchten oder weiterempfehlen, es gibt sie auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de jederzeit abrufbar. Los geht es mit dem Hörbuch von David Safir, der zu den erfolgreichsten Autoren Deutschlands zählt. Man kennt ihn vor allem durch sehr witzige Romane wie »Mises Karma«, »Jesus liebt mich« und »Miss Merkel«, die Millionenauflagen erreicht haben. Aber er hat auch Romane und Drehbücher geschrieben, die sich mit dem Holocaust beschäftigen. Zum Beispiel das hochgelobte Buch über den Aufstand im Warschauer Ghetto mit dem Titel »28 Tage lang«. Das Buch hat der Autor unter anderem seiner Großmutter gewidmet, die im Ghetto von Lodz gestorben ist. Nun ist sein Roman mit dem Titel »Die Liebe sucht ein Zimmer« als Buch und als Hörbuch erschienen. Dorothee Meyer-Karwig, der Titel kommt mir aber bekannt vor.
Ja, »Die Liebe sucht ein Zimmer« ist eigentlich der Titel eines Theaterstücks, und zwar von Jerzy Jurandot. Der hat es im Warschauer Ghetto uraufgeführt, und zwar circa ein halbes Jahr, bevor ein Großteil der Ghettobevölkerung im Juli 1942 vergast wurde. Und David Safir nahm dieses Theaterstück schon zur Grundlage für ein Hörspiel über das Leben im Ghetto. Das ist 2017 erschienen. Dann macht er daraus auch einen Film. Das war im Jahr 2021, und jetzt erschien eben der Roman und die entsprechende Lesung.
Es geht also um einen Roman, der im Warschauer Ghetto spielt. Das klingt nach einem sehr ernsten Inhalt.
Ja, aber ich kenne kaum einen Autor, der Witz und Dramatik so gut miteinander vereinen kann wie David Safir. Das hören wir gleich in einem Ausschnitt relativ vom Anfang. Die Hauptperson ist die 26-jährige Sarah, eine Schauspielerin. Die ist auf dem Weg durchs Ghetto zum Theater und plötzlich sieht sie zwei SS-Männer vor sich, die zwei alte Juden dazu zwingen, bis zur Erschöpfung so eine Art Kasatschok zu tanzen. Und die Umstehenden werden gezwungen zu lachen. Wer nicht lacht, wird mit dem Gewehrkolben zusammengeschlagen. Sarah würde es schaffen zu lachen, sie ist ja schließlich Schauspielerin, aber eine alte Dame neben ihr, die wirkt schon sehr verängstigt. Und Sarah weiß, um sie zu retten, muss sie jetzt ganz schnell einen Witz erzählen. Da hören wir rein, es liest Katharina Thalbach.
Ein Priester, ein Pastor und ein Rabbi wollen herausfinden, wer der Beste von allen ist. Sie beschließen, im Wald Bären zu konvertieren. Am nächsten Sonntag treffen sie sich wieder. Der Priester jubelt. Ich habe meinen Bären im Wald eine Predigt gehalten. Jetzt sitzt er in der Kirche in der ersten Reihe. Der Pastor jubelt genauso. Ich habe meinen Bären getauft. Jetzt sitzt er bei mir in der ersten Reihe. Die Alte hörte ihr trotz aller Angst gebannt zu, gewiss ahnend, dass Sarah ihr mit dem Witz helfen wollte. Der Bubisoldat wandte sich zufrieden von dem Mann gegenüber ab und drehte sich in Richtung Sarah und der Alten. Sarah flüsterte langsamer, obwohl die Zeit drängte, aber die Pointe musste zünden. Der Rabbi aber trägt am ganzen Körper Gips. Der Pastor fragt, was ist mit dir geschehen, Rabbi? Der Soldat ging auf die beiden zu. Sarah konnte nur hoffen, dass er nicht mitbekommen würde, wie sie leise die Pointe zelebrierte. »Ich hätte meinen Bären nicht von der Beschneidung erzählen sollen.« Die alte Frau lachte nicht. Der Soldat war nur noch 5 Schritte entfernt. Fand sie den Witz nicht komisch? Für einen anderen war es jedenfalls zu spät. 4 Schritte Oder brauchte sie nur einen Moment, um die Pointe zu verstehen? 3. Endlich lachte die alte Frau los und der junge SS-Mann war zufrieden, denn auch Sarah lachte.
Ja, das ist doch mal ein gutes Beispiel für diese Kombination von Humor und Dramatik. Und gleichzeitig haben wir hier einen sehr filmischen Einstieg ins Geschehen. Wir eilen nämlich sozusagen mit Sarah durch die Straßen des Ghettos zum Theater und lernen dadurch eben dieses Warschauer Ghetto kennen.
Sarah ist also auf dem Weg zum Theater. Man kann sich kaum vorstellen, dass die Menschen im Ghetto Kraft für ein Theaterstück hatten.
Ja, aber auch im Warschauer Ghetto blühte eben das kulturelle Leben und Sarah hat jetzt ihre erste Hauptrolle in dem Theaterstück Die Liebe sucht ein Zimmer, das an diesem Abend Premiere feiern soll. Das ist eine Musikkomödie, die bei David Safir, ein Mitbewohner des Ghettos, nämlich Michael, geschrieben hat. Michael, der spielt auch selbst mit und führt auch Regie.
Um was geht's in dieser Komödie?
Um 2 frisch verheiratete Paare, die sich wegen der Wohnungsnot ein Zimmer teilen müssen und sich dann über Kreuz ineinander verlieben. Im Stück wird vieles aus dem Leben im Ghetto aufgegriffen, also die Enge, die Verwaltung durch den Judenrat, den Hunger, die Typhusimpfungen und so weiter. Das wird alles ins Lustige verdreht, damit die Zuschauer auch mal über ihre Misere lachen können. Und heute am Premierenabend sind alle Schauspieler natürlich auch total aufgeregt. Und dazu kommt eine große Sorge. Nämlich der Autor, Regisseur und Mitspieler Michael kommt einfach nicht.
Was ist passiert?
Ja, niemand weiß es, aber alle haben Angst, dass er den Deutschen in die Hände gefallen ist. Aber dann, die Aufführung hat schon begonnen, steht Michael plötzlich hinter der Bühne bei Sarah und flüstert ihr etwas ins Ohr.
Wir müssen dringend reden. Du bist doch gleich dran. Jetzt! Er zog sie außer Hörweite der Bühne und sagte fast atemlos, ich kann uns aus dem Ghetto bringen. Was? Ich bringe uns aus dem Ghetto raus. Seine Augen leuchteten. Sarah verstand nicht, wovon er redete. Ich habe 2 SS-Wachen an der Mauer bestochen. Sie verstand immer noch nicht, es kam so unvermittelt und war außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Die Wachen lassen uns passieren. Wir bekommen von ihnen Papiere, mit denen wir uns zu meinem Heimatdorf durchschlagen können. Dort verstecken wir uns bei einem befreundeten Bauern. Sarah war nicht in der Lage, sich auch nur ansatzweise so eine Flucht und so ein Leben auszumalen. Sie versuchte zu verstehen. Woher hast du das viele Geld dafür? Das willst du nicht wissen.
Das ist die Möglichkeit einer Rettung vor dem sehr sicheren Tod für Sarah.
Ja, es ist ein Ticket in die Freiheit. Michael, der Sarah liebt, will sie retten und sich natürlich auch. Die Sache hat nur einen Haken. Michael hat nur Geld für 2 Personen, für sich und Sarah. So hat er es sich eben ausgedacht. Die beiden waren auch mal zusammen. Für sie war das aber mehr so Zuneigung als Liebe. Und nun liebt sie den Schauspielkollegen Edmund und ist mit dem auch zusammen. Geht sie mit Michael mit, würde sie Edmund zurücklassen müssen. Also Sarah muss sich entscheiden zwischen der Liebe und dem Überleben. Und dafür hat sie ganze 90 Minuten Zeit, so lange wie das Theaterstück eben dauert.
Eine grausame Prüfung für Sarah.
Ja, und alle Möglichkeiten werden von ihr geprüft. Also soll sie Edmund zurücklassen oder soll sie Michael erpressen? Immerhin ist er ja illegal ans Geld gekommen und dann mit Edmund fliehen. Aber was ist dann mit Edmunds kranker 13-jähriger Schwester, die ohne ihn ganz sicher im Ghetto sterben würde? Also in den kommenden Minuten kämpft Sarah harte moralische Kämpfe mit sich aus. Ja, und uns als Zuhörer zerreißt es auch regelrecht beim Zuhören.
Es klingt nach einem sehr beeindruckenden Stück. Und diese Spannung, so mein Eindruck, wird von Katharina Thalbach auch gut transportiert.
Ja, Katharina Thalbach ist ja von Kindheit an auf den Theaterbühnen zu Hause. Sie kennt auch die Anspannung vor normalen Premieren. Und hier schafft sie es eben bravourös, diesen ständigen Wechsel so hinzukriegen zwischen Szenen voller Todesangst und dann wieder Humor. Das ist wie so ein Balanceakt auf einem Hochseil. Man hört ihr absolut gebannt zu, im Wissen, dass die Situation gleich wieder umschlagen kann. Es gibt also noch sehr dramatische Momente in dem Roman, der insgesamt sehr unter die Haut geht. Und dazu kommt eben die sehr beeindruckende Lesung.
David Safir, Die Liebe sucht ein Zimmer, gelesen von Katharina Thalbach. Eine MP3-CD, das sind gut 6,5 Stunden, kostet 24 € und ist im Argon Verlag erschienen. Wir kommen zu einem Hörbuch aus der Reihe Große Werke, große Stimmen des Verlags DAV. Darin veröffentlicht der Verlag Schätze aus den Rundfunkarchiven der ARD-Anstalten. Diesmal ist es eine Lesung von Klaus Manns Roman Symphonie Pathétique. Dorothee Meyer-Karweg, aus welchem Archiv stammt dieser Fund?
Aus dem des MDR, also des Mitteldeutschen Rundfunks. Diesmal allerdings hielt der Dornröschenschlaf nicht so besonders lange an, denn die Lesung mit Silvester Groth als Interpreten stammt aus dem Jahr 2024. Wie immer lassen sich aber mit dieser Reihe Große Werke, große Stimmen auf angenehme Art und Weise Bildungslücken schließen.
Na, dann helfen Sie uns gerne mal auf die Sprünge.
Ja, Klaus Mann hat den Titel seines Romans nach einer gleichnamigen Komposition von Peter Iljitsch Tschaikowski ausgewählt. Mehr als dessen Werke steht für Klaus Mann aber das Seelenleben des Komponisten im Vordergrund seines Romans, dem er sich übrigens auch sehr nahe fühlte.
Warum? Was macht diese Nähe aus?
Ja, die beiden verbindet ihre Homosexualität, die Klaus Mann als später Geborener offen auslebte, Peter Iljitsch Tschaikowski dagegen zu verbergen suchte. Wir hören jetzt mal einen Auszug, in dem Klaus Mann in den Kopf von Tschaikowski schlüpft und dessen Gefühle gegenüber Frauen und Männern beschreibt. Es liest eben, wie gesagt, Silvester Groth.
Vielleicht habe ich dich, meine Desiree, in Wahrheit ebenso wenig geliebt wie die unglückselige Antonina, mit der ich eine beschämend kurze Zeit verheiratet und doch nicht verheiratet war. Niemals habe ich dort geliebt, wo die Hoffnung oder die Gefahr bestand, dass man ernst machte, dass ich gebunden würde, dass man mich wiederliebte und so festlegte. Ich habe nie eine Frau geliebt, so wie Frauen geliebt sein wollen, damit sie ernst machen und unser Leben verändern. Dort, wohin ich mein Gefühl verspendete, bestand nicht die Gefahr, nicht die Hoffnung bindender Konsequenzen. Das verschwendete Gefühl wurde dort mit Unverständnis oder mit kühler Freundschaft oder mit kalter Berechnung, im besten Fall mit einer flüchtigen Zärtlichkeit aufgenommen. Ach, wie oft musste ich mein sinnlos sich verströmendes Gefühl verstecken. So unangebracht und unverständlich wäre es für die gewesen, die mit ihm zu beschenken und reich zu machen ich gierig war. Zuweilen, in seltenen Fällen, wurde es angenommen. Dann war wohl Mitleid im Spiel. Oder ich musste bezahlen mit barem Geld.
Tja, Tschaikowski ging eine sehr unglückliche Scheinehe an. Er bekam deswegen aber bald eine Nervenkrise und ließ sich dann ganz schnell auch wieder scheiden.
Die Stimmungslage des Komponisten greift Silvester Groth richtig gut auf, finde ich.
In dieser Passage ist Groth so ganz in den Gedanken des Komponisten. Das klingt unglaublich intim. Das wechselt ab mit Beschreibungen von Handlungen, Ereignissen, wo Silvester Groth dann einen anderen Ton anschlägt, nüchterner, dokumentarischer. Und dann nimmt er wieder die Temperamente auch anderer Personen wunderbar auf, die mit Tschaikowski zu tun haben. Das heißt, es ist ein sehr wechselvolles Stimmenspiel. Insgesamt liest er mit großer Präzision und Wärme und einem sehr feinen Gespür für die emotionalen Zwischentöne.
Wie beschreibt Klaus Mann das Wesen Tschaikowskis insgesamt?
Ja, er beschreibt ihn als sehr sensiblen, empfindsamen Menschen mit großen Selbstzweifeln und auch immer wiederkehrender Todessehnsucht.
Aus dem Leiden flüchtete er sich in die Arbeit. Aber die Arbeit war ja ihrerseits Leiden, freilich gleichzeitig Trost. Während er seine erste Symphonie schrieb, meinte er, umzukommen vor Qualen. Er schlief beinahe überhaupt nicht mehr, lag gefoltert von Angstzuständen. Halluzinationen stellten sich ein. Für seinen entsetzten Blick war die Dunkelheit erfüllt von klingenden Geräuschen, kreisenden Farben und abscheulichen Fratzen. Ein Arzt musste zugezogen werden. Er stellte fest, der Musiker Tschaikowski sei nur noch einen Schritt vom Wahnsinn entfernt.
Tja, einen Schritt vom Wahnsinn entfernt, so beschreibt Klaus Mann den Zustand von Peter Iljitsch Tschaikowski.
Wie ist der Roman denn insgesamt aufgebaut?
Also diese Innenschau des Komponisten wird immer wieder geschickt mit den wichtigen Lebensstationen so verknüpft. Seine Karriere als Komponist wird beschrieben, die frühen Misserfolge bis hin dann zu den großen Erfolgen, seine vielen Reisen, seine Mäzenin Nadeshda von Meck wird erwähnt, seine Freundschaft mit Edvard Grieg und seine Abneigung gegenüber Brahms. Und natürlich spielt seine Familie eine wichtige Rolle. Da hing er vor allem an der Mutter, die offensichtlich Suizid begangen hat, indem sie bewusst ein mit Choleraerregern verseuchtes Glas Wasser trank.
Es gab ein Geheimnis um das schnelle und grauenvolle Sterben der Mutter. Ein Gerücht war aufgekommen im Bekanntenkreis. Alexandra Andreevna Tschaikowski hatte sterben wollen. Sie hatte den Tod herausgefordert und provoziert. Sie hatte ihn herbeigeholt mit eigener Hand, als sie zum Munde führte das Glas mit dem Wasser, von dem sie wusste, dass es vergiftet war. Das Gerücht ließ sich nicht beschwichtigen, es war von unheimlicher Zähigkeit und Stärke. Man hatte die schöne Frau immer schwermütiger und unzufriedener werden sehen.
Auch Tschaikowski ist relativ früh gestorben.
Ja, genau, 1893, also er wurde nur 53 Jahre alt. Und heute geht man davon aus, dass auch er in den Folgen einer Cholera-Infektion starb. Und Klaus Mann deutet an, dass er seinen Suizid wie die Mutter provozierte, indem er sich ein einfaches Glas Wasser erbat, obwohl er von der Cholera wusste, die gerade grassierte. Und mit seinem Tod schließt der Roman dann auch ab. Es ist leider eine gekürzte Lesung, aber dennoch unbedingt hörenswert, natürlich auch wegen der wirklich großartigen Interpretation durch Silvester Groth.
In der Reihe Große Werke, große Stimmen ist erschienen Klaus Mann, Symphonie Pathetique, ein Tschaikowski-Roman, gelesen von Silvester Groth. Eine MP3-CD, fast 8 Stunden Hörvergnügen, kostet 15 Euro und ist im Verlag DAV erschienen. Das Hörbuch kommt auf den 3. Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom Juni. Die gesamte Liste finden Sie mit Hörbeispielen unter hr2.de, müssen Sie einfach ein bisschen nach unten scrollen. Und zurzeit gibt es die Lesung übrigens auch kostenlos in der ARD-Audiothek.
Und in der ARD-Audiothek finden Sie auch jede Menge Lesungen und Hörspiele zu Werken von Klaus Manns noch berühmterem Vater Thomas Mann, der ja am 6. Juni vor 150 Jahren geboren wurde. Also da sind zum Beispiel zu finden die Novellen Mario und der Zauberer und der kleine Herr Friedemann oder der Roman Der Zauberberg als Hörspiel. Und außerdem ist Thomas Mann selbst in vielen alten Originalaufnahmen zu hören. Also einfach Thomas Mann im Suchfenster eingeben, da gibt es richtig viel zu entdecken.
Zu uns ins Studio gekommen ist nun Leon Groß, aktuell Volontär im Hessischen Rundfunk. Hallo.
Hallo.
Wir wollen jetzt über das neue Hörbuch von Alex Schulman sprechen, aktuell wohl einer der populärsten schwedischen Autoren. Es ist bereits das 4. Buch von Schulman, der als Kolumnist, später auch als Radio- und Fernsehmoderator bekannt geworden ist. Der neue Roman heißt »Vergiss mich«. Eine etwas dramatisch klingende Aufforderung. Wer soll hier eigentlich wen vergessen?
Ja, der Roman hat sehr starke autobiografische Züge. Und in Vergissmich beschreibt der Autor eben die Beziehung zu seiner alkoholkranken Mutter. Und diese Beziehung mit der Mutter, die ist irgendwann so stark belastet, dass sie am Tiefpunkt tatsächlich zu ihm sagt, vergiss mich einfach. Also denk nicht mehr an mich und melde dich auch nicht mehr. Und genau mit diesem Tiefpunkt in der Beziehung starten wir auch in den Roman rein. Das ist der Moment, als Alex und sein Bruder Kalle in das Ferienhaus der Familie fahren. Um die Mutter, das muss man so drastisch sagen, davon abzuhalten, sich endgültig zu Tode zu trinken. Und da sind die beiden schon Ende 30.
Wir müssen sie nach Hause holen. Uns beiden ist klar, dass sie sich sonst zu Tode trinken wird. Wir fahren den holprigen Weg zum Sommerhaus hinunter und ich bin mir bewusst, dass dies das Finale ist. Es ist das Ende einer Reise, die vor über 30 Jahren begonnen und sich durch meine Kindheit und Jugend und mein Erwachsenenleben fortgesetzt hat. Durch all die Jahre, die vergangen sind und durch alles, was passiert ist. Es ist wie einem Theaterstück beizuwohnen, einer Tragödie, die letzte Szene, das Ende von allem.
Das ist der Anfang und es ist trotzdem die letzte Szene. Also was kommt denn dann noch? Die Geschichte ist ja hier wohl kaum zu Ende.
Ja, der Autor arbeitet sehr viel mit Rückblicken. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, wo es hingeht, aber gemeinsam können wir uns mit dem Autor fragen, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Also wann in den letzten 30 Jahren hat er seine Mutter eigentlich verloren? Und wir springen dafür immer wieder in die Kindheit und erleben eben, wie die Mutter immer mehr entgleitet, wie die Beziehung Schaden nimmt und eigentlich, dass das Verhältnis schon seit 30 Jahren am Zerbrechen ist.
Und seit wann weiß Alex vom Alkoholproblem seiner Mutter?
Er weiß es schon seit der Kindheit. Das wird auch sehr gut deutlich durch sehr herzzerreißende Momente. Also Wutausbrüche der Mutter oder eben Verhalten, bei dem ganz klar wird, hier stimmt was nicht, wie sie mit den Kindern sich verhält. Er beschreibt auch einmal, ja fast schon tragisch, aber auch irgendwie ein süßer Moment, dass er die Flaschen der Mutter sammelt und da eben so ganz kindlich die abgibt, um Pfandgeld zurückzubekommen. Mhm. Aber gleichzeitig auch, wie er damals schon versteht, dass er die Mutter damit deckt irgendwo, indem er die Flaschen wegräumt. Und sind aber nicht alle Geschichten so drollig. Also er gerät auch immer wieder in Lebensgefahr.
Hier ist 70 erlaubt, sage ich. Ups, sagt Mama und drosselt die Geschwindigkeit. Ich kann ihr sagen, dass sie 90 fährt, wo nur 70 erlaubt ist, aber nicht, dass sie betrunken Auto fährt. Seit 10 Jahren ist sie jeden Tag betrunken, doch ich habe es kein einziges Mal erwähnt. Und ich tue es auch diesmal nicht, obwohl es sowohl sie als auch mich das Leben kosten könnte. Ich sitze da und halte den Mund. Als wir am Sturforsplan ankommen, stößt sie mit der Kühlerhaube gegen das Blechschild am Parkplatz. Unsere Köpfe fliegen gegen die Stützen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es überhaupt merkt. Sie hätte uns beide fast umgebracht. Aber erinnert sie sich an diese Fahrt? Es ist wichtig für mich, das zu wissen. Denn wie soll ich mich mit ihr versöhnen, wenn ihr gar nicht bewusst ist, dass es etwas gibt, weswegen wir uns versöhnen müssten? Wie soll sie sich entschuldigen können, wenn sie sich an nichts erinnert? Wie kann ich nach all dem noch ihr Sohn sein und sie meine Mutter?
Ja, viele dieser Fragen, die für Alex eben im Raum stehen, die bleiben offen, dadurch, dass die beiden einfach nie sich richtig aussprechen. Das sind auch Fragen wie, weiß sie das überhaupt noch, warum hat sie so gehandelt oder tatsächlich auch, ob es ihr leid tut überhaupt.
Ich möchte, dass sie weiß, wie das alles für mich war, als ich ein Junge war und sie eine Mutter. Wenn sie tagsüber in ihrem Schlafzimmer lag und nicht aus dem Bett kam. Ich möchte, dass sie weiß, wie das für uns auf der anderen Seite der Tür war. Ich möchte, dass sie begreift, wie im Stich gelassen ich mich gefühlt habe. Ich will sie fragen, was los war, als ich zum Kiesweg hochgelaufen bin und sie einfach an mir vorbeigefahren ist. Ich will ihr keine Vorwürfe machen, aber ich will ihr sagen, wie sehr mich das damals verletzt hat. Ich will wissen, warum sie mir das angetan hat. Ich will, dass sie mir ihre Version erzählt, wie sie selbst auf ihr Leben blickt. Was ist mit ihr passiert, damals? Am Anfang. Ich möchte alles wissen. Ich möchte, dass sie mir ihre ersten Erinnerungen erzählt. Ich möchte wissen, wie ihre Eltern waren, wann sie froh und wann sie traurig war. Ich will sie verstehen, aber dafür muss sie sich mir mitteilen. Mama und ich reden miteinander und doch auch wieder nicht. Nicht richtig.
Wieso kommt es denn nicht zu einem klärenden Gespräch zwischen Mutter und Sohn?
Ja, er beschreibt sehr gut, dass er da regelrecht blockiert ist. Also das kommt auch gut rüber, dass eben Dinge, die man als Kind lernt, einem als Erwachsener bleiben. Und er hat zum Beispiel als Kind gelernt, man spricht nicht über die Sucht der Mutter, schon gar nicht mit der Mutter selbst. Mhm. Und das kann er als Erwachsener dann eben auch nicht richtig überwinden. Oder ein anderer Glaubenssatz, den er sozusagen verinnerlicht hat, er lernt, wenn es Mama nicht gut geht, dann muss man eben lieb zu ihr sein. Und später, wenn sie dann unfair zu ihm ist, also ihn regelrecht anschreit oder fertig macht in Gesprächen, auch dann kann er nicht für sich einstehen, weil er weiß, Mama geht's nicht gut und jetzt muss ich lieb zu ihr sein.
Ist jetzt der Roman so eine Art Abrechnung mit der Mutter?
Nee, das kann man so nicht sagen. Also er ist schonungslos und er hat auch viel, was er sich von der Seele reden muss, eben offensichtlich. Aber er ist dabei nie unfair. Also man kann durchaus sich in die Mutter hineinversetzen und sogar Verständnis für sie aufbauen. Und er zeichnet da durchaus ein vielschichtiges Bild einer Frau eben. Also er beschreibt die Mutter auch als unglaublich intelligent, als Person, die wahnsinnig kreativ und gut in ihrem Job ist, als tolle Gesprächspartnerin über Kunst und Kultur und eben zuweilen auch wirklich liebevoll. Also es gibt durchaus schöne Momente in der Beziehung der beiden. Aber ja, sie hat eben ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Trauma und das kommt auch gut raus.
Also ein nicht ganz einfaches Hörbuch, aber es klingt so, als hätte es Ihnen gefallen.
Ja, also er erzählt sehr ehrlich und schonungslos und dadurch wird das Hörbuch wirklich sehr mitreißend. Also man ist sehr berührt, man kann sich dem auch gar nicht entziehen, dass man mit diesem kleinen Jungen auch mitfühlt und sich für ihn und die Mutter eben auch ein Happy End wünscht. Eine weitere Qualität des Hörbuchs ist, dass eben ganz viele Themen verhandelt werden. Also vordergründig geht es natürlich um deren Beziehung, um die Sucht der Mutter und wie sie sich ihrem Kind gegenüber verhält. Aber da sind auch Themen drin, die alle Menschen ansprechen können. Also Eltern-Kind-Beziehung als solche. Wie kann man auf Augenhöhe seinen Eltern begegnen? Wie kann man seine eigenen Eltern kritisieren, wenn man selber Kind bleibt? Mhm. Wie kann man diese Hierarchie aufbrechen? Das steckt da auch drin. Ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe, ist in der Erzählweise und die Erinnerungen an die Kindheit im Besonderen betreffend. Die sind sehr deskriptiv, sehr kleinteilig beschrieben. Er versucht da eben wirklich eine Welt aufzumachen und alles aufzuschreiben, an was er sich erinnert. Und gerade zu Anfang des Romans zieht sich das dann teilweise so ein bisschen und man kommt nicht so richtig rein, aber wenn die Geschichte in der Mitte Fahrt aufnimmt, kann man sich dem eigentlich nicht mehr entziehen.
Fabian Busch liest das Hörbuch. Wie gut gelingt ihm das?
Er liest das sehr ruhig, das haben wir ja gehört, also fast schon langsam mit Hang ins Melancholische und das passt sehr gut zur Stimmung des Buchs. Besonders, finde ich, brilliert er, wenn er die Stimme der Mutter imitiert, dann hat sie etwas Knarziges, Verlebtes fast schon und genau wie man sich die Mutter eben vorstellt, wie man sie im Roman beschrieben bekommt, so klingt das dann auch.
Danke, Leon Groß, für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Alex Schulmann, Vergiss mich, gelesen von Fabian Busch. Eine MP3-CD hat eine Dauer von fast 5 Stunden in der ungekürzten Fassung, kostet 22 € und ist im Verlag DAV erschienen. Jetzt würden wir eigentlich zu unserem Kinderhörbuch kommen. Bei Märchen könnte man auch an einen Hörstoff für Kinder denken. Doch diese sind ziemlich speziell und eher was für Erwachsene und natürlich für Jugendliche. Wir sprechen heute über die 4. Staffel der Hörspielreihe Märchen und Verbrechen, die Brüder Grimm. Inspiriert ist die Reihe von den bekannten Märchenstoffen der Brüder Grimm, historischen Ereignissen und realen Figuren. Im Zentrum stehen wie in den vorigen Staffeln erneut die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, die sich hier als Ermittler der Aufklärung von Verbrechen verschrieben haben. Die Produktion von HR, SWR, RBB und Radio Bremen steht bis Mitte Juli in der ARD Audiothek und erst danach gibt es die Produktion auch auf Drittplattformen. Über die 4. Staffel von Märchen und Verbrechen spreche ich nun mit Viviane Koppelmann. Sie ist Autorin, Dramaturgin und Regisseurin der Reihe. Hallo Frau Koppelmann.
Schönen guten Tag.
Frau Koppelmann, was reizt Sie denn persönlich an dieser Kombination aus Märchen, historischen Fakten und eben auch düsterer Krimi-Handlung?
Nun, wir sind ja schon in der 4. Staffel und ein bisschen kann man das wie einen roten Faden in unserer Serie eigentlich immer wieder erkennen. Wenn man sich die Originalmärchen der Brüder Grimm einmal genauer anschaut, wimmelt es da nur von, ja genau genommen, Kriminalhandlungen. Da werden junge Mädchen oder Kinder verschleppt und eingesperrt. Da werden brutale Kriminaltaten begangen bis hin zum Mord. Und da ist es ja doch recht naheliegend zu sagen, unsere Märchen sind eigentlich Kriminalgeschichten. Und die Brüder Grimm waren in einer unheimlich spannenden Zeit unterwegs, nämlich zur Zeit des Westfälischen Königreichs, das doch auch an unser jetzt nicht immer ganz geeintes Europa erinnern mag, zumindest in manchen Momenten. Und das fand ich spannend. Und das war mal der Ursprung, warum die Serie so entwickelt wurde, wie sie jetzt zu hören ist.
Dann hören wir mal in einen Ausschnitt rein, um einen Einblick zu bekommen.
Ich halte es für unerlässlich, die Schulfreundinnen von Fräulein Piroschka zu befragen. Vielleicht können diese uns Hinweise auf einen möglichen Täter geben.
Das ist eine hervorragende Idee, Jenny.
Mein geschätzter Studienfreund Dr. Deismann und ich sind der Meinung, in Anbetracht der rohen Gewalt wäre es mehr als wahrscheinlich, dass ihr Angreifer das Fräulein Horvath gut kennen muss.
Dem sollten wir auch unbedingt nachgehen.
Monsieur Grimm. Ich würde heute Morgen gerne auch noch die nähere Umgebung rund um das Haus eingehender untersuchen, wenn Sie mich begleiten möchten.
Selbstverständlich. Sie können auf uns zählen, Vidocq.
Also reine Ermittlungsarbeit. Haben Sie wie viele von uns schon als Kind die Märchen der Brüder Grimm gelesen oder gehört?
Absolut. Ich bin damit aufgewachsen. Also die Märchen der Brüder Grimm haben immer einen großen Stellenwert in meiner Kindheit gehabt. Meine Eltern haben mir die vorgelesen. Ich hatte Märchenplatten. Und bis in die Jugend fand ich die Geschichten faszinierend, das dazu führte, dass einer meiner Berufswünsche Märchenforscherin war. Mhm. Nun bin ich Geschichtenerzählerin geworden, was vielleicht eine ganz kleine Ähnlichkeit hat.
Das stimmt. Also Sie haben schon gesagt, jede Episode basiert auf einem Grimmschen Märchen und oft gerade auf den weniger bekannten, auch sehr düsteren Stoffen. Nach welchen Kriterien haben Sie denn die Märchen für die Staffel ausgewählt?
Also wir haben in dieser Staffel wie jedes Mal 5 Grundmärchen, die wir nehmen, die wir zur Grundlage genommen haben. Dieses Mal waren es der singende Knochen, Frau Trude, Fitschers Vogel, von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. Und Rotkäppchen, eine Geschichte, die wir alle kennen dürften. Nur wird sie in dieser Staffel und in dieser Serie ganz anders interpretiert, mit sehr viel Unheimlichen und sehr viel, ich sag mal, Abgründigen. Vielleicht haben wir da einen tollen Ausschnitt, wie Katharina Thalbach sie für uns eingelesen hat.
Es war einmal ein klein süß Mädelein, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber hatte es ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet. Und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen.
Ach, das ist so schön. Allein die Stimme beim Märchen vorlesen.
Ja, das ist toll.
Wie gestalten Sie denn den Schreibprozess und wo beginnen Sie die eigentliche kreative Arbeit?
Es fängt immer mit dem Originalmärchen an. Ich lese ein Märchen und dann geht die Assoziationskette los. Was für ein Kriminalfall könnte dahinter stecken? Ich arbeite ja sehr gerne auch mit historischen Kriminalfällen, also Dinge, die auf wahre Begebenheiten sich berufen können. Und dann wird geschrieben, dann wird entwickelt, dann wird eine Geschichte konzipiert.
Die Hörspielreihe, die lebt auch stark von Atmosphäre, von Spannung und vor allem Kino im Kopf. Wie schaffen Sie es, diesen speziellen Ton zwischen Thriller und Märchenwelt als Regisseurin dann im Studio umzusetzen?
Also in der neuen Staffel wird es nicht nur düster, sondern auch spannungsreich. Die Fälle führen Jakob und Wilhelm Grimm an gefährliche Orte und mitten hinein in Situationen, in denen es um Leben und Tod geht. Und die müssen natürlich bildstark umgesetzt werden. Da helfen uns Geräusche zu, die fantastischen Sprecher geben ihren Anteil dazu. Und mit meinem wunderbaren Technikteam wird dann auch eine Mischung zustande gebracht, die eben so perfekt klingt, dass man sich im Westfälischen Königreich wiederzufinden denkt. Ja, und wenn es richtig wie brenzlig es werden kann, da habe ich Ihnen auch noch einen weiteren Ausschnitt mitgebracht. Da hört ihr mal, wie eine Konfrontation eskalieren kann.
Jetzt reicht es aber. Los, meine Herren!
Passen Sie auf, Vidocq!
Wut entbrannt stürzte Vidocq auf die Haustür zu und trat sie beherzt auf.
Jetzt habe ich aber die Nase voll!
Kaum war die Tür offen, drangen wir alle ins Innere und überwältigten die beiden Männer binnen kürzester Zeit. Zu überrascht waren sie von Vidocqs beherztem Auftritt.
Sie sind festgenommen im Namen seiner königlichen Hoheit, Jérôme Bonaparte.
Ja!
Wo ist Mademoiselle Hélène? Antworten Sie.
Warum haben Sie diese armen Frauen ermordet?
Einer musste diesen verkommenen Weibsbildern doch ihre Fittiche, ihre Flügel stutzen.
Was um alles in der Welt meinen Sie denn damit?
Oh, da geht es ganz schön zur Sache.
Allerdings.
Vielen Dank, Viviane Koppelmann, für das Gespräch.
Ich freue mich. Ich danke Ihnen. Viel Spaß beim Hören der neuen Staffel.
Viviane Koppelmann ist Autorin, Dramaturgin und Regisseurin der vierten Staffel, auch den drei Staffeln davor von Märchen und Verbrechen, die Brüder Grimm. Aktuell rausgekommen sind die Kriminalakten 16 bis 20. Die Hörspielreihe mit den Schauspielern wie Katharina Thalbach, Vanja Müß, Michael Rotschopf, Matthias Buntschuh, Jan-Gregor Kremp und vielen anderen finden Sie in der ARD-Audiothek unter dem Stichwort Märchen und Verbrechen. Die 5 Folgen sind dort bis Mitte Juli kostenlos abrufbar. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Und dort können Sie die Sendung natürlich auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich Dorothee Meyer-Karwig, Leon Groß, Viviane Koppelmann und Nicole Abraham.